Und es ist mindestens genauso wichtig, dass dadurch natürlich auch eine Arbeitgeberattraktivität entsteht, indem durch den Einsatz von solch einer Technik sichtbar wird, wir nutzen alles, was möglich ist, um Arbeit einfacher zu machen und um die Kernaufgabe auch zu ermöglichen, sich nämlich um den Menschen zu kümmern.
Contalk. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Contalk. Menschen, die Zukunft gestalten im Leadership von Gesundheit und Sozialem. Heute Trommelwirbel mit einer ganz besonderen Persönlichkeit zu einem ganz besonderen Thema, was mich, wie alle wissen, persönlich auch sehr interessiert, nämlich zum Thema KI in der Pflege vom Hype in die Umsetzung kommen. Und dazu begrüße ich ganz herzlich Elke Eckert, CEO, kann man das so sagen,
ja,
von der Evangelischen Heimstiftung. Sehr gut, dann nennen wir es auch so, CEO. Elke, herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
Ich freue mich sehr, Thomas, bei euch zu sein, bei dir zu sein jetzt in diesem Podcast. Schön, dass wir die Zeit miteinander haben, über dieses wichtige Thema zu sprechen.
Sehr gerne. Die Freude ist ganz auf meiner Seite. Und sagen wir mal so, falls es tatsächlich Menschen geben sollte, die dich jetzt noch nicht kennen, ja, würde ich dich einfach bitten, wie es Sitte und Brauch auch in diesem Podcast ist, uns noch mal so ein bisschen was von dir zu erzählen. Plauder doch mal aus dem Nähkästchen, wir sind unter uns.
Das mit dem unter uns hätte ich zwar ein Fragezeichen, aber trotzdem plaudere ich gerne ein bisschen. Vielleicht erstmal zu meiner Person an sich. Ja, 57 mittlerweile. Ich habe Theologie studiert und Betriebswirtschaft studiert, wenn man es genau nimmt, sogar Judaistik studiert. Denn, das ist, glaube ich, das eine, was mich schon auszeichnet, ich hatte mein soziales Jahr gemacht in Israel, dort in einem Pflegeheim, damit auch meine Nähe zur Altenhilfe bekommen. Und das ist ganz schön lange her, das ist im Jahr 88 gewesen.
Im Gründungsjahr der Contec, Wahnsinn.
Was? Echt? Das habe ich jetzt zufällig dort nicht mitbekommen, also das tut mir sehr leid. Aber trotzdem war es für mich tatsächlich ein prägendes Jahr, auch für euch bei der Contec, aber für mich persönlich auch. Denn es sorgte einmal dafür, dass ich tatsächlich den Einstieg in die Altenhilfe damit auch gewonnen habe. Habe damals wirklich auch als Nachtwache gearbeitet und auf der sogenannten Pflegestation in diesem Pflegeheim. Und zum anderen habe ich aber auch ein ganz großes Interesse am interreligiösen Dialog gewonnen und das, was ich ursprünglich wollte, nämlich mal Pfarrerin werden, dann sehr schnell ad acta gelegt. Deswegen dann neben der Theologie auch die jüdischen Studien, also Judaistik, dann weiterverfolgt, um einfach auch tatsächlich dieses gesamte Spannungsfeld von interreligiösem Dialog auch in den Blick zu nehmen. Das war das eine, was mich, glaube ich, so geprägt hat. Und das andere war dann aber auch ein ganz großes Interesse daran, dass man sich nicht bloß mit der Frage beschäftigt, was macht mich als Mensch aus, sondern wie agiere ich als Mensch in der Gesellschaft? Und da spielt einfach dann auch die Wirtschaft eine ganz große Rolle. Und so kam dann auch der Schritt hinzu, wenn ich als Theologin eine Wirksamkeit erzeugen will in meinem Berufsalltag später, dann braucht es mehr als die Theologie. Und deswegen gab es dann noch das betriebswirtschaftliche Studium. Denn das schadet nicht, wenn man beides an Bord hat, insbesondere dann, wenn man bei einem diakonischen Träger arbeitet. Also die Dinge haben mich, ich glaube, einfach mal geprägt vom Studium her und auch immer motiviert, an diesen Themen dran zu sein. Und weil ich einfach wirklich auch sehr überzeugte Christin bin, weil ich aber eine Christin bin, die sagt, der christliche Glaube muss im Alltag bei den Menschen ankommen, ist mir, glaube ich, die Diakonie auch näher am Herzen als die Kirche als Institution. Und somit bin ich mit großer Überzeugung und mit Leidenschaft in einem diakonischen Träger tätig. Das darf ich mittlerweile seit, oh Gott, da merkst du echt, wie alt man wird. Anders kann ich das nicht sagen. Also seit 99 darf ich das schon tun in der Evangelischen Heimstiftung. Also so lange bin ich da auch schon dabei in unterschiedlichen Funktionen, fast von Anfang an auch in unterschiedlichen Führungsfunktionen, nunmehr seit 6 Jahren in der Geschäftsführung und seit Anfang diesen Jahres als Vorsitzende der Geschäftsführung oder, wie du es am Anfang gesagt hast, mit dem englischen Begriff CEO.
Vielen Dank für dieses Mitnehmen auf deine persönliche Lebensreise, hätte ich beinahe gesagt. Ja, also sehr, sehr spannend, auch so diese Prägung quasi von der Theologie kommend, geisteswissenschaftlich bis hin zur betriebswirtschaftlich Ausbildung und Qualifikation zu kommen. Wenn jemand so wie du ja schon wirklich so lange auch in einer Organisation wie der Evangelischen Heimstiftung unterwegs ist, wann habt ihr euch denn bei der Evangelischen Heimstiftung eigentlich mit KI so richtig beschäftigt und was heißt das für dich so aus der CEO-Perspektive?
Ich glaube, jetzt müsste man erstmal definieren, was heißt denn so richtig beschäftigt, gell? Also ich tät's mal so ein bisschen aufdröseln. Als ich das selber nochmal so angeschaut habe, habe ich festgestellt, das ist ziemlich genau jetzt 10 Jahre her, dass wir das erste Mal uns intensiver mit KI beschäftigt haben. Und das war im Kontext von AAL-Anwendungen.
Ambient Assisted Living.
Ja, danke schön. Genau. Denn damals haben wir uns die Frage gestellt, wie können wir im häuslichen Kontext, insbesondere natürlich in dem, den auch wir selbst gestalten können als Unternehmen, also in unseren betreuten Wohnungen, wie können wir in diesem Kontext ein Mehr an Sicherheit und ein Mehr an Selbstständigkeit ermöglichen? Und welche Technik kann dafür zum Einsatz kommen? Und das ist tatsächlich jetzt ziemlich genau 10 Jahre her, dass wir unser AAL-System, das den Namen Aladdin, alltagsunterstützende Dienstleistungen, tatsächlich eingeführt haben. Und da gibt es natürlich schon damals auch Teile, die mit KI funktioniert haben. Intensiver haben wir uns dann damit beschäftigt, als wir unseren ersten sozialen Roboter, unseren Roboter Naval mit dem Namen Oscar eingesetzt haben, der natürlich auch mit KI gesteuert ist und KI in der Sprachführung, KI auch in seiner Interaktion einsetzt und nutzt. Und neben dem hatten wir, und wir haben es jetzt dann auch bei unserem Kongress mit dem Thema Innovationsinseln. Und ich glaube, das hatten wir auch in der Heimstiftung. Immer wieder so einzelne Innovationselemente, die mit KI funktionieren, egal ob es Sturzerkennung ist oder ob es eine Myo-Sprach-App ist oder ob es etwas ist im Bereich auch von der Kommunikation zwischen Angehörigen und unseren Einrichtungen. Also überall so kleine Tools, die im Einsatz waren, die wir ausprobiert haben und die mittlerweile entweder verworfen wurden, weil sie sich halt nicht bewährt haben, oder die tatsächlich jetzt auch im Rahmen von internen Studien nochmal untersucht werden in ihrer Wirksamkeit, um dann auch natürlich ausgerollt zu werden.
Ja.
Habe ich jetzt deine Frage beantwortet? Ich glaube nicht.
Na, wir haben's.
Vielleicht musst du es nochmal ausführen. Was fehlt noch?
Wir pirschen uns ran, sagen wir mal so. Aber vielleicht gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Die Evangelische Heimstiftung ist ja, wenn ich das so richtig von extern betrachte, doch eine einigermaßen komplexe Organisation. Ja. Vielleicht kannst du gleich nochmal so ein paar Rahmendaten dazu auch nennen, dass man das auch nochmal gut vor Augen hat. Und dann gehen wir nachher nochmal auf die Frage ein, was kann man da eigentlich tun in der Geschäftsführung oder als CEO? Weil da erlebe ich in meiner Praxis, ehrlich gesagt, die meisten Fragen nach dem Motto, wer initiiert das eigentlich? Du hast ja jetzt schon ein paar Beispiele genannt mit Innovationsinseln und dergleichen. Da würde ich nachher nochmal einen Schritt zurückgehen, da nochmal anknüpfen. Aber vielleicht kannst du nochmal so ein paar Rahmenbedingungen auch zur Evangelischen Heimstiftung sagen.
Das mache ich gern. Also, vor knapp 75 Jahren entstanden, mittlerweile der größte gemeinnützige Träger der Altenhilfe in Deutschland mit circa 11.000 Mitarbeitenden, betreuen wir plus minus 15.000 Kunden, das Ganze an 170 Standorten und das wiederum ausschließlich in Baden-Württemberg. Wir sind, wenn man es genau nimmt, eigentlich auch ein Komplexträger, weil wir auch einen Standort haben der geriatrischen und der orthopädischen Reha und weil wir auch einen Standort haben der Eingliederungshilfe. Aber gemessen daran, was wir an sonstigen Angeboten haben, sind es tatsächlich auch von den Platzzahlen und von den Mitarbeiterzahlen eher kleinere Bereiche. Wir merken eines, das haben wir vor 2-3 Wochen getan, als wir mal die Kundenzahlen angeschaut haben, dass wir ein in immer größerem Maße ambulanter Träger werden. Von diesen 15.000 Kunden ist es tatsächlich fast pari pari mittlerweile ambulante Versorgung und stationäre Versorgung, in welchem Setting auch immer. Und das ist meines Erachtens eine gute Entwicklung, denn es entspricht ja zum einen dem Bedarf des Menschen, in der eigenen Häuslichkeit versorgt zu werden, so lange wie nur möglich. Und zum anderen ist es auch eine Antwort auf die Frage, wie kann Versorgung gelingen, wenn es immer weniger Mitarbeitende gibt? Denn in der ambulanten Struktur ist dies einfach mit weniger Mitarbeiter und einer größeren Wirksamkeit möglich.
Okay, vielen Dank. Da wird einem nochmal so die Komplexität und die Dimension ja auch deutlich. Also alleine, wenn du erzählst 170 Standorte, ja, da kann man ja nicht mal eben sagen, man trommelt mal alle so zusammen zum wöchentlichen Report in die Zentrale. Das ist ja lebenspraktisch eher unrealistisch. Umso spannender ist ja die Frage, wie kann man eigentlich so ein KI-Thema auch so forcieren oder rahmen oder zumindest mal protegieren, dass es am Ende auch verankert. Ja, da erlebe ich in der Praxis ganz unterschiedliche Herangehensweisen. Es gibt Geschäftsführungen und Vorstände, die das dann irgendwie in die IT-Abteilungen andocken, an die IT-Abteilungen, die da irgendwie eine eigene Stabsstelle gründen, die eine eigene Abteilung dazu gründen, die es irgendwie versuchen, dezentral aufzubauen, bis hin zu Anfragen nach dem Motto, wir holen uns jetzt eine Geschäftsführung, die das Thema treibt. Ja, jetzt hast du vorhin ja ein bisschen historisch auch berichtet, dass ihr das ja schon seit über 10 Jahren mit dem Thema Ambient Assisted Living, AAL-Strukturen auch angefangen habt. Und insofern, so stelle ich es mir jetzt vor, du kannst es ja gleich nochmal richtig rücken, auch so eine Art Vorbereitung getroffen habt. Vielleicht habt ihr dann so eine organisationale Readiness auch hergestellt, damit es jetzt eben mit dem KI-Instrumenten, die jetzt heute auf dem Markt sind, auch vielleicht besser verfängt oder schlicht und ergreifend auch gut verfängt. Wie habt ihr das gemacht? Also wo habt ihr das angedockt? Ist das Teil einer, ja, also ich habe ja ein paar Beispiele genannt. Jetzt bin ich mal ganz gespannt.
Ich glaube, bevor ich auf deine Frage antworte, wie haben wir es dann organisatorisch gelöst, yeah, würde ich erstmal die Frage beantworten, wo kommen wir her?
Ja. Yeah.
Und was war wichtig, um den Weg zu bereiten? Und das ist tatsächlich so, wir hatten sehr früh schon ein Innovationskonzept. Und dieses Innovationskonzept, da war zum Beispiel auch das Thema AAL dann eingedockt. Und dieses Innovationskonzept, das sorgte schon sehr früh dafür, dass wir uns immer wieder auch als Organisation, als Innovationstreiber verstanden haben. Und dass wir immer wieder solche Aktionen dann auch in der Organisation hatten, wie zum Beispiel bei einer Führungskräftetagung mit 160 Führungskräften, einem Pitch mit Startups. Also einfach niedrigschwellig, aber trotzdem sehr schnell eine Nähe herstellen zu innovativen Techniken, innovativen Methoden und den Weg bereiten, dass ich Dinge ausprobieren darf und auch nachher sagen darf, hat nicht getaugt, ich verwerfe es wieder. Also das so im Rahmen vom Innovationskonzept und was da jetzt gerade auch die beiden neuen Elemente sind mit einer hohen Wirksamkeit, ist, dass wir gerade Innovationsscouts ausbilden. Im Moment gerade in der ersten Runde sind das 14 Personen. Das sind innovationsbegeisterte Menschen aus einer Einrichtung jeweils, nicht identisch mit der Einrichtungsleitung, oft identisch mit dem Praxisanleiter, mit der Pflegedienstleitung oder ähnlichen Personen, die einfach sagen, wir wollen Augen und Ohren offen halten, um auf unsere Probleme innovative Lösungen zu finden. Und seien sie noch so klein, also man muss nicht immer die Welt retten. Und das Zweite, was da noch neu dazugekommen ist, ist, dass wir die Entscheidung getroffen haben, einen Innovationsfonds zur Verfügung zu stellen. Und da können Einrichtungen sagen, Dinge, die nicht Regelleistung sind und somit auch nicht standardmäßig refinanziert sind, die bekommen wir über den Fonds. finanziert. Also wenn die was ausprobieren wollen, irgendein Care-Table oder was auch immer es sein mag, dann stellen die einen Antrag und sagen, wir kriegen ein Drittel selber finanziert, zwei Drittel bitte über den Fonds, dass wir es ausprobieren können.
Und wer entscheidet es?
Wir haben bei uns in der Heimstiftung das sogenannte IPA, das ist das Institut für Innovation, Pflege und Alter. Und die Leitung unseres Instituts, die Dr. Judith Schoch, die hat eine Innovationsmanagerin auch in ihrem Team. Und die beiden entscheiden das auf sehr kurzem Wege, ob das ein Projektantrag ist, wo man sagen kann, jo, lasst's ausprobieren. Und die entscheiden auch, welche Tools kommen in eine Vorschlagsliste, wo ich als Einrichtungsleitung auch mal gucken kann, oh, da hätte ich Lust drauf, Mensch, lass uns das doch auch probieren, und wo dann der Antrag natürlich auch deutlich einfacher ist. In seltenen Fällen bin das dann ich, mit der sie es mal reflektiert und sagt, ist das echt der richtige Standort, um da gerade auch Geld reinzugeben.
Und haben die auch ein eigenes Budget?
Ja, das okay. ist tatsächlich ein Jahresbudget von 100.000 Euro, das sie dann einfach eigenständig dafür verwenden kann.
Okay. Und dieses, ja. Einfach zu spannend, ja, was natürlich. Du erzählst, deshalb muss ich hier ständig reingrätschen. Das Innovationskonzept, wo habt ihr das organisatorisch aufgehangen? Ist das in dem Institut? Ist das in Stabsstelle? Ist das, wie muss man sich das vorstellen?
Das ist tatsächlich organisatorisch in dem Institut aufgehangen.
In dem Institut.
Mhm. Aber, und jetzt kommt das Aber dazu, erstens ist es so, wir haben ein Innovationsteam, mit dem treffe ich mich, ich glaube im Moment gerade ist es so alle 6 bis 8 Wochen. Und es besteht aus unterschiedlichen Referatsleitern, weil wir einfach gesagt haben, und auch das ist Teil des Innovationskonzeptes, du kannst Innovation nicht delegieren an einen Menschen, sondern Innovation ist eine Führungsaufgabe von allen und es dürfen alle Innovationstreiber sein. Und um das natürlich auch sichtbar zu machen, ist es klar, es braucht eine größere Gruppe, die sich immer wieder mit den Fragen beschäftigt, an welchen Innovationen sind wir gerade dran? Welche Forschungsprojekte bearbeiten wir? Aber auch, welche neuen Trends wollen wir tatsächlich in den Blick nehmen? Wo braucht's vielleicht mal eine Exkursion? Wo braucht's einen Forschungsantrag oder Ähnliches?
Spannend. Und wie kam es dann von der Innovation, von dem Innovationskonzept von AAL ausgehend jetzt zu den Magical Buchstaben K und I?
Danke, dass du immer wieder auf diesen Punkt zurückkommst. Also, Innovation war die eine Grundlage, die uns wirklich schon länger beschäftigt. Dann diese Innovationsinseln, von der ich gesprochen habe und wo sicher immer wieder KI auch drinsteckte in den Tools. Und dann haben wir tatsächlich Ende letzten Jahres festgestellt, es reicht nicht aus, Dinge immer nur auszuprobieren, sondern man muss sie einbetten in einen größeren Rahmen. Und haben dann tatsächlich uns jetzt Anfang diesen Jahres, das ist gar nicht so lange her somit, in 3 Workshops auf den Weg gemacht, eine KI-Strategie zu formulieren. Und was für uns als Organisation gut und wichtig war in dem Moment, war, wir sind ja seit Anfang diesen Jahres 5 geschäftsführende Personen in der Evangelischen Heimstiftung, dass diese Workshops mit uns 5 waren und tatsächlich auch nur mit uns 5. Das sorgte einfach für eines, wir haben selber auch uns gefunden in dem, was unsere gemeinsame Haltung zu dem Thema ist. Und es ist automatisch, das weißt du auch, so ein Workshop dann auch sowas wie eine Maßnahme von Teamentwicklung. Und gerade zu Beginn von so einem neuen Führungsteam war das einfach auch toll, dann an so einem Thema
sich
dann
sagen,
finden zu dürfen.
Da habt ihr euch ja wirklich das kleinste Thema rausgesucht.
Ja, aber auch das Spannendste, weil da kommen Haltungsfragen genauso natürlich dann zu tragen wie die Frage, und was ist wirtschaftlich sinnvoll und was dient dem Menschen und was brauchen wir, um attraktiv zu bleiben als Arbeitgeber? Also alles kommt doch da in dem Moment an den Tisch und somit auch alle Perspektiven von allen 5 Geschäftsführenden. Wir waren aber nicht ganz allein. Und das ist auch für mich echt ein gutes Learning, das ich jederzeit weitergeben würde. Wir haben eine Moderatorin gehabt. In unserem Fall, und das ist echt Luxus, das weiß ich, ist es unsere Leitung auch von Kommunikation und Politik, die Dr. Alexandra Heizereder, die zum einen die Methodenkompetenz hat, so etwas zu tun, aber die schlicht und ergreifend Strategieentwicklung studiert hat und dementsprechend einfach auch noch fachlich eine Ahnung hatte. Und das war für uns natürlich ein Glücksgriff zu sagen, mit eigenen Kräften können wir hier fachlich und methodisch nach 3 Sitzungen zu solch einem Konzept kommen und konnten einfach die Eckpunkte der Strategie, und das war dann der wichtige Punkt, nachdem er bei uns einfach geeint war, dann unmittelbar im März in einer Leitungskonferenz mit allen 160 Leitungskräften diskutieren und dort natürlich das erste Mal ins Gespräch kommen.
Okay, spannend. Wenn du von Eckpunkten von der KI-Strategie sprichst, kannst du da mal einen nennen oder so den Key-Eckpunkt sozusagen?
Ich glaube, der Key-Eckpunkt ist der, dass wir 5 Ziele formuliert haben, die natürlich am Schluss auch dazu dienen, zu messen und zu bewerten, ob eine KI-Anwendung sinnvoll, wirkungsvoll ist und ob wir sie auch auf Dauer einsetzen wollen. Und diese Eckpunkte, um die Zielformulierungen haben wir natürlich auch gerungen. Also weil ich glaube, das ist genau das, wo auch Haltung nachher sichtbar wird. Und ich werde mal vermuten, dass du die Frage auch stellst, welche Ziele sind das, ohne dass du Touché. Die Frage stellen musst. Und ich glaube, ich reiße sie einfach nur kurz an. Das eine ist, und ich glaube, das ist das Allerwichtigste, dass sie als allererstes dem Menschen dienen müssen. Das zweite ist, und das ist, glaube ich, auch wichtig, dass wir die Ehrlichkeit haben, dass durch KI eine Wirtschaftlichkeitsverbesserung, also eine Effizienz entsteht. Denn nur Spiel ist zu wenig und können wir uns als soziales Unternehmen auch nicht leisten, sondern es muss eine Refinanzierung durch Effizienzgewinn auch da sein. Wir haben dann aber auch als drittes Ziel, und das ist mindestens genauso wichtig auch, dass dadurch natürlich auch eine Arbeitgeberattraktivität entsteht, indem durch den Einsatz von solch einer Technik sichtbar wird, wir nutzen alles, was möglich ist, um Arbeit einfacher zu machen und um die Kernaufgabe auch zu ermöglichen, sich nämlich um den Menschen zu kümmern. Und ich glaube, das sind so mal die 3 wichtigsten Ziele, die ich gerade an der Stelle anreißen würde.
Ja. Ja, spannend, spannend. Jetzt hast du gesagt, also quasi ihr habt euch eingeschlossen, ja, und habt dann miteinander gerungen und habt das dann rausgearbeitet und habt das danach quasi mit den 170 ELs Standortleitungen sozusagen auch nochmal diskutiert. Ist das erstmal auf breite Zustimmung gestoßen oder gab es da irgendwie Vorbehalte? Weil gerade bei KI sind ja manchmal auch Ängste mit im Raum oder auch so Bedenken und dergleichen. Wie war das bei euch?
Ich glaube, man kann eines sagen, dadurch, dass wir uns einfach schon länger mit solch innovativen Themen beschäftigen und ich glaube auch als Unternehmen wahrgenommen werden, das innovativ sein will, gab es keine Vorbehalte, sondern eher eine Bestärkung im Sinne von gut, dass das jetzt mal strukturiert ist und gut, dass es einfach jetzt auch in die Organisation eingebunden wird. Und genau an dem Punkt gab es dann die meiste Diskussion. Denn die Frage hast du, glaube ich, schon 3 gestellt und jetzt würde ich sie auch beantworten. Spannungsbogen, genau. Wir haben uns tatsächlich entschieden bei dieser Frage, wo ist nachher die Verantwortung? Erstens, dass wir es einem unserer 5 GFs zugeordnet haben, also dem COO, ist das Themenfeld KI zugeordnet. Zweitens haben wir tatsächlich jetzt, und es ist vielleicht ja auch wahrgenommen worden, ein KI-Referat gegründet, wo im Moment gerade das Besetzungsverfahren für die Referatsleitung läuft. Und wo nachher in diesem Referat einfach auch bestehende Menschen aus der Organisation verortet werden, die jetzt schon mit dem Thema zu tun haben, aber vielleicht im Bereich Personal, vielleicht im Bereich Pflegesätze oder sonst wo gerade arbeiten. Und genau diese Entscheidung, die wir da getroffen haben für uns als Geschäftsführung, wir gründen ein neues Referat, das hat die meiste Rückfrage und Gegenwehr erzeugt.
Aha, inwiefern? Was kam da für Fragen?
Haben wir nicht immer diese Diskussion, wie teuer, wie groß muss denn eine Zentrale sein? Und ist das Geld nicht viel besser, wenn wir da vor Ort noch 5 Stellen schaffen? Und genau in diesem Spannungsfeld wird das natürlich diskutiert.
Okay.
Und der zweite Aspekt, und da greift ein Gedanke von dir von vorher auf, nämlich, ist das gut, ein eigenständiges Referat? Gehört das nicht in unser Institut für Innovation, Pflege und Alter? Oder gehört das nicht in die IT? Und genau da haben wir uns ja bewusst und auch nach längerer Diskussion ja dagegen entschieden. Zum einen haben wir gesagt, es gehört nicht in das Institut für Innovation, Pflege und Alter, weil wir dort den Anspruch haben, auch mit internen und externen Studien neue Konzepte, neue Technik wirklich wissenschaftlich fundiert zu begleiten. KI soll aber auch den spielerischen Charakter haben dürfen und nicht immer gleich wissenschaftlich fundiert betrachtet werden müssen. Und wir hätten ein Spannungsfeld bei den Verantwortlichen, wenn ich gleichzeitig spielen soll, aber auch wissenschaftlich arbeiten soll. Nicht gut. Das mag sein, dass es in 5 Jahren die richtige Antwort ist, aber jetzt gerade nicht. In der IT, da waren wir sehr schnell eins, gehört es gar nicht hin. Denn IT, insbesondere nach unserem Verständnis und der Organisation, ist so aufgebaut, wir haben ein Referat, das sich mit Hardware, mit Strom und mit allem beschäftigt, was es einfach erstmal braucht an Grundlage.
Infrastruktur,
ja. Genau. Und das andere Referat, das sich mit Anwendungen beschäftigt, wo wir entschieden haben, dass wir sie einführen. Also den Betrieb von Vivendi oder den Betrieb von Voice oder was auch immer es ist. Die haben auch keinen Kopf und sollen auch keinen haben für spielerische Themen und für das Annähern an neue Tools, die es im Rahmen von KI gibt. Und damit genau da auch jemand sein kann und sagen darf, das ist meine Aufgabe, so heranzugehen, Menschen zu begeistern, Marktscout zu sein. Und es muss vielleicht am Schluss zwar an unseren Zielen gemessen werden, aber bis dahin darf auch das Spielerische weiterhin bestehen. Genau dafür haben wir gesagt, braucht es eine neue Stelle, die diese Freiheit, aber auch die klare Aufgabe hat.
Sehr beeindruckend und sehr nachvollziehbar, finde ich. Also, dass man es quasi genauso so aufdröselt. Ich komme noch mal ein bisschen von der anderen Seite. Was ich in vielen Organisationen erlebe, ist so diese Fragestellung, ach ja, KI, ja, da müssen wir was machen. Aber ganz ehrlich, wir haben immer noch keine elektronische Personalakte und bei uns ist die Buchhaltung entgegen aller Vorgaben immer noch nicht vollständig digitalisiert. Also wir hängen eigentlich noch an dem Schritt Digitalisierung und jetzt sollen wir auch noch irgendwie KI machen. Ja. Wie habt ihr denn quasi dieses Thema auch der Administration, der Shared Services sozusagen, also mit diesen KI-strategischen Überlegungen auch verzahnt oder ist das bei euch schon immer mit drin? Weil viele denken das ja tatsächlich entweder primär von dieser Verwaltungsbrille nach dem Motto, was können wir da eigentlich tun? Ja, oder eben primär vom Ort der Leistungserbringung, das heißt von vor Ort in den Einrichtungen. Und wenige denken das sozusagen direkt zusammen. Wie war es denn bei euch?
Ich versuche gerade erst noch mal deine Frage zu verstehen, bevor ich eine Antwort geben kann.
Ja, also
hilf mir noch mal auf die Sprünge.
Na, dieses Thema, viele Organisationen stehen bei dem Thema ja noch an der Fragestellung, wie kriege ich überhaupt die Digitalisierung umgesetzt und jetzt soll ich parallel schon KI machen, ja? Und denken da entweder an Verwaltungsthemen, nach dem Motto, wir müssen die Perso oder die FIBU und so weiter erstmal digitalisieren und dann wenden wir uns mal KI-Anwendungen zu oder sagen, naja, das macht halt irgendein Softwareanbieter, wenn die ein KI-Tool drin haben, dann reicht uns das. So, bei euch habe ich jetzt die ganze Zeit ein bisschen rausgehört, dass ihr es irgendwie anders gemacht habt, ja, in der KI-Strategie. Nimm uns doch da mal mit in die Gedankenwelt.
Das bringt mich vielleicht nochmal auf eines zurück, nämlich auf unser Strategierat, das wir auch haben. Ich hatte vorher gesagt, wir haben ein Innovationskonzept gehabt und wir haben jetzt eine KI-Strategie. Was wir tatsächlich schon lange haben, ist im Rahmen von unserer Gesamtstrategie des Unternehmens eine Digitalisierungsstrategie. Und die haben wir nicht identisch gesehen mit einer KI-Strategie. Weil jetzt verstehe ich langsam deine Frage. Und im Rahmen der Digitalisierungsstrategie, die wurde notwendig, als wir vor nunmehr 14 Jahren entschieden haben, dezentrale Verwaltungsleistungen wie die Buchhaltung, die Personalverwaltung und Ähnliches zu bündeln in der Zentrale, um damit natürlich eine Fachlichkeit zu bündeln und um zum anderen vor Ort auch die Freiräume zu schaffen, sich um das zu kümmern, was die eigentliche Aufgabe ist, nämlich gute Pflege und Betreuung zu leisten.
Das heißt, ihr wart schon digitalisiert und komplett.
Genau, in dem Rahmen. Ja. Genau, ich kürze es ab. Vor 14 Jahren hatten wir die Erkenntnis, wir können mit damals vielleicht 120 Standorten, wir können so einen Prozess nur gewinnen, wenn wir dann auch die digitale Technik einsetzen. Wir können keine Personalakten im Kofferraum von rechts nach links transportieren, sondern es braucht die elektronische Personalakte. Und deswegen haben wir diesen Schritt der Digitalisierung von den großen Verwaltungsprozessen sehr früh gemacht. Ich glaube, wir wären damals froh gewesen, wenn es schon KI gegeben hätte. Denn wir haben wirklich noch mühsamst in Kundenakten, in der Personalakte erstmal eine Systematik hinterlegen müssen, damit Daten wieder auffindbar sind. Heute würde man sagen, ein Datenpool und ein Schlagwort mit einer Suche und ich finde, was auch immer ich brauche. Also tatsächlich, wir waren früh dran und müssen jetzt noch nacharbeiten, dass es wieder einfacher wird. Aber wir haben natürlich, ich sag mal, dieses digitale Denken schon seit 14 Jahren geübt und sind trotzdem jetzt im Rahmen der KI-Strategie zu der Erkenntnis gekommen, dass wir auch stehen geblieben sind. Wir haben nur uns um die großen Prozesse gekümmert in der Verwaltung und dann haben wir erstmal geschnauft und haben mal nichts getan. Und alles, was man jetzt auch automatisieren könnte, was man tatsächlich durch KI deutlich verkürzen könnte und Effizienzgewinne erzielen könnte, das haben wir nicht gemacht. Und das ist jetzt auch ein Aufgabenfeld bei uns bei der KI. Und da wir jetzt so arg verwaltungslastig sind, das finde ich immer schlecht, weil ich weiß auch, wie groß die Gefahr ist, dass man KI insbesondere da auch sieht im Blick auf Effizienzgewinne. Ich glaube, das Allerwichtigste ist, wir haben einfach bei den 11.000 Mitarbeitenden fast alles Menschen, die in der Pflege und Betreuung arbeiten. Und da können wir einen ganz großen Nutzen erzielen, insbesondere durch dieses gesamte Thema der digitalen Spracherkennung. Und ich bin wirklich einfach dankbar, dass es solche Dinge gibt, egal ob ich jetzt Dexter oder Voice nenne. Wir haben uns für Voice mit Überzeugung entschieden. Was da einfach an Mehrwert entsteht durch KI und wie schnell diese Entwicklung ist, wenn wir heute über ein Tool reden, ist es nach einem Wochenende schon wieder fast veraltet und mit noch einer neuen Ergänzung versehen. Und das finde ich phänomenal und deswegen ganz arg wichtig, in der Pflege und Betreuung genauso KI einzusetzen. Denn dadurch entsteht ja auch ein zeitlicher Freiraum, den ich nachher wieder mit dem Menschen verbringen kann. Mhm. Und es ist eine Antwort auf die Fragen, die es natürlich gibt im Rahmen von Demografie und Fachkräftemangel und Ähnliches.
Ja, das bringt mich zur hervorragenden Überleitung am Ende zur Glaskugel. Ja, wenn wir da mal reinblicken, die hier so schön imaginär auf unserem Tische steht. Wenn du das jetzt mal, du hast uns ja ein bisschen mitgenommen auf deine persönliche Reise, aber auch auf die organisationale Reise, auch ein bisschen erzählt, wo steht ihr eigentlich, Digitalisierungsstrategie, KI-Strategie, Innovation und dergleichen. Jetzt hast du am Ende nochmal ein bisschen die Brücke geschlagen, auch zu den großen Herausforderungen, Fachkräftemangel, zunehmender Bedarf und dergleichen. Wohin geht denn da die Reise mit dem Thema künstliche Intelligenz in der Pflege? Was kommt da noch auf uns zu? Was denkst du, was können wir da noch alles erwarten?
Also wenn ich in die Glaskugel schaue, dann tue ich das ziemlich konkret auch. Ich bin der Überzeugung, wir müssen uns heute mit Fragen beschäftigen, wo wir in 15 bis 20 Jahren die Antwort drauf brauchen. Und wenn ich mir das vorstelle, dann müssen wir von solchen Nationen lernen, die genau diese Situation, die bei uns eintreten wird, jetzt schon im Alltag erleben. Und da sind wir zum Beispiel beim Stichwort Japan, wo ja diese alternde Gesellschaft schon lange Realität ist. Und somit, bei mir ist der Blick in die Glaskugel ein sehr konkreter. Wir planen gerade für ein Fachteam, für ein Innovationsteam eine Fachexkursion nach Japan im kommenden Jahr, um dort einfach Anwendungen kennenzulernen, die den Menschen in der Selbstständigkeit erhalten und unterstützen und die natürlich eine Antwort auch darauf geben, wie kann ich mit einer geringeren Zahl an fachlich aktiven Menschen, wie kann ich trotzdem eine große Anzahl an Bedürftigen versorgen? Und das nicht nur zu sehen, sondern zu transformieren und hier bei uns zu erproben, mit unseren ethischen Leitlinien zu verknüpfen, mit unseren Fragen der Refinanzierung zu verknüpfen, mit unseren Fragen auch von Personalpolitik zu verknüpfen. Das müssen wir heute tun, gemeinsam sogar in der gesamten Trägerlandschaft, um nachher in den 15 Jahren die Antwort zu haben und nicht erst dann vor der Frage zu stehen und zu sagen, oh, hätten wir doch, schwäbisch gesagt.
Wohl wahr, wohl wahr. Ja. Bonusfrage. Du hast vorhin das Thema KI-Strategie schön dargelegt, wie ihr es auch gemacht habt. So eine Strategie, die hat ja meistens auch irgendwie nochmal die Notwendigkeit, das mit dem Aufsichtsgremium irgendwie zu diskutieren oder in Verbindung zu bringen. Bei euch nicht oder bei euch doch?
In diskutieren ja, ja, aber nicht genehmigen zu lassen. Das ist bei uns tatsächlich, ich glaube, ein großer Vorteil. Ja.
Okay. Das heißt,
und diskutieren wollen sie es gerne, aber sagen.
Das kommt jetzt erst noch, oder?
Wir haben es angerissen mit Eckpunkten und dann haben sie sich gewünscht, dass es einmal einfach ein ausführlicher Tagesordnungspunkt ist, wo kein Beschluss erforderlich ist, sondern wo einfach der Raum da ist, darüber zu diskutieren. Und haben aber wirklich selbstkritisch in dem Moment gesagt, aber wir reden da ja schon ein bisschen wie die Blinden von der Farbe. Und wer gibt uns denn den Kunstunterricht, damit wir nachher Farbe und Pinsel und alles auch tatsächlich zu einem Bild zusammenfügen können? Ja. Also tatsächlich diese Frage, wie kriegen auch unsere Gremien eine Kompetenz und halten dieser Entwicklung auch stand? Das ist eine Frage, die sollte uns insgesamt beschäftigen.
Ja.
Weil da finden wir als Heimstiftung alleine auch nicht die Antwort drauf.
Wohl wahr, wohl wahr. Also bin ich sehr dankbar, dass du es auch so transparent ins Wort bringst. Das ist etwas, was mir sehr häufig begegnet, ja, in ganz unterschiedlichen Beratungssettings bis hin auch zur Auswahlgremien. Wenn es darum geht, Geschäftsführungs- und Vorstandspositionen zu besetzen, dann sagt jemand aus irgendeinem Aufsichtsgremium oder in der Regel kommt dann irgendwann die Frage, oh, wir müssen ja auch eine Frage zu KI stellen, wer macht's denn? So. Und dann kommt meistens die Frage, wie ist Ihre Haltung, liebe Geschäftsführerin, lieber Geschäftsführer in spe zu KI? So. Das ist dann nach dem Motto, wir haben als Aufsichtsgremium da unserer Pflicht Genüge getan. Ich sehe, ehrlich gesagt, da einen großen Bedarf auch an Schulungsnotwendigkeiten, weil die Entwicklung einfach so rasant ist, wenn man da mal etwas einsteigt. Ich habe das ja in meiner Autorenschaft auch ein bisschen gemacht, kommt man tatsächlich auch an ganz spannende Punkte, wo man, finde ich, wenn ein Aufsichtsgremium gut ist, das dann auch transparent zum Ausdruck bringen kann, nach dem Motto, wir brauchen da eben Kompetenzerwerb. Und dann kann man ja auch überlegen, wo genau besteht der denn eigentlich darin? Also das finde ich richtig klasse, dass das auch so kam. Und da seid ihr jetzt quasi auf dem Weg, das auch gut hinzukriegen.
Also mindestens mal ist der Impuls gesetzt. Wir haben noch keine Antwort drauf.
Ja.
Ich glaube, das würden wir dann auch kommunizieren, weil solch eine Antwort, da könnten andere ja auch davon profitieren.
Absolut, ja.
Und ich glaube, insbesondere in diesem diakonischen Kontext haben Aufsichtsgremien auch eine besondere Verantwortung. Die müssen nicht verstehen, wie Bits und Bytes funktionieren und Ähnliches. Das verstehe auch ich überhaupt nicht. Aber sie müssen die ethischen Fragestellungen, die damit verbunden sind, und die wirtschaftlichen Implikationen verstehen, um einfach nachher auch mindestens eine Meinung zu haben und um Entscheidungen gut mittragen zu können.
Ja, ja. Jetzt haben wir ganz über Aufsichtsgremien gesprochen. Bei den ganzen Mitarbeitenden, bei den mittleren Management, bei Einrichtungsleitungen und so weiter, gab es da oder gibt es da ein elaboriertes Schulungsprogramm oder wie werden die denn mitgenommen auf diese Reise im Hinblick auf KI?
glaube ich, würde es bei einer Personengruppe mal ein bisschen deutlicher machen, weil die betrifft es ja auch sehr. Das sind zum Beispiel unsere Referatsleitungen in der Zentrale. Auch da gibt es ja Menschen mit unterschiedlicher Begeisterung für KI.
Ja, gibt es bei uns in der Contec übrigens auch.
Ach, tatsächlich.
Make case your breeze.
Und auch da braucht es, glaube ich, beides. Es braucht einmal ein fundiertes Fachwissen, um das einfach verstehen zu können. Da wird es Angebote geben, um einfach auch zu wissen, was bedeuten die unterschiedlichen Begriffe in der KI, was ist eine entscheidende KI und Ähnliches. Aber es braucht auch eine spielerische Herangehensweise. Es darf einfach auch Spaß machen, sich damit zu beschäftigen. Und somit werden wir tatsächlich bei unserer nächsten Klausur mit eben dieser Leitungsgruppe dann sowas machen wie einen internen Pitch. Also die dürfen sich davor überlegen, mit welchem Tool hätte ich Lust, in meinem Referat zu arbeiten und mit welchem Tool will ich ein Sonderbudget von der Geschäftsführung. Und dann pitchen die jeweils gegeneinander und am Ende von der Veranstaltung bekommt mal mindestens einer den Zuschlag. Und zum Zweiten haben wir festgestellt, wir nutzen nicht ChatGPT, weil nicht datenschutzkonform, sondern EHS-GPT, einfach eine besondere Form, die Diakonie Deutschland mit der Firma Brandung gemeinsam erarbeitet hat. Und da gibt's natürlich auch die Möglichkeit des Prompten. Ja, jetzt wissen, glaube ich, viele, wie man das Wort schreibt, aber nicht, was es bedeutet und wie es den jeweiligen Alltag auch unterstützt. Und deswegen wird es auch dazu zwei spaßige, aber natürlich trotzdem am Schluss auch fachlich fundierte Einheiten geben. Und ich glaube, so ist es einfach wichtig, Menschen an das Thema ranzubringen, damit da nicht eine Abwehrhaltung entsteht, sondern im besten Fall macht es Spaß und es entsteht am Schluss ein Mehrwert. Und bei unserer großen Anzahl der Pflege- und Betreuungskräfte, da haben wir gemerkt, alleine durch den Einsatz von Voice, von einer Spracherkennung, da schule ich nicht KI, sondern ich schule ein Tool, das mich im Alltag so maßgeblich unterstützt, dass ich die Frage gar nicht stellen muss, will ich das anwenden, sondern eher die Frage beantworten darf, wann darf ich das endlich anwenden im Rahmen von einem Rollout? Ja. Und wenn das entsteht, die Freude dran und die Lust drauf, dann brauche ich keine 11.000 Menschen mehr in Grundlagenschulen. Wohlwissentlich weiß ich auch als CEO, wir haben natürlich eine Verpflichtung, bestimmte Dinge zu schulen. Aber das eine ist ja Pflicht und das andere ist das, was das Unternehmen voranbringt, weil Menschen nachher begeistert einfach mitmachen. Und wenn 80% begeistert mitmachen, pff, toll, wäre ich ganz glücklich, wenn wir das hinkriegen auf längere Sicht.
Wow, danach kann nichts mehr kommen, hätte ich beinahe gesagt. Ein wunderbarer Schlussimpuls. Vielen Dank, liebe Elke, an dich.
Ich danke dir vielmals für das Gespräch, das viel Freude gemacht hat. Wir setzen es außerhalb vom Podcast einfach fort.
Das machen wir. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, auch Ihnen hat es genauso viele erhellende Momente gebracht wie mir. Ich hoffe, Sie waren gut und gerne dabei und schalten auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Contalk Menschen, die Zukunft gestalten im Leadership.